Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator, Volker Sossner.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwalter-Sprechstunde vom 15. Mai diesen Jahres. Wie versprochen, möchten wir Ihnen hier in bewährter Form die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Viele Fragen konnten wir bereits in unserem Live-Event beantworten, aber doch einige aus Ihrem Kreis sind offen geblieben und deren Beantwortung holen wir nun nach. Und es sind tatsächlich 2, 3 mehr auch, als es sonst der Fall war. Und insofern wollen wir uns gleich auch sputen und direkt inhaltlich entsprechend den Themen widmen. Zunächst möchte ich aber natürlich zu unserem heutigen Podcast ganz herzlich unseren Referenten aus unserer Verwaltersprechstunde willkommen heißen. Unser Referent für Fachanwalt, für Miet- und Wohnungseigentumsrecht ist bereits seit dem Jahre 2017 Partner in der vielen von Ihnen bekannten Kanzlei wie R. Jennissen und Partner in Köln. Er bestreitet regelmäßig die Rechtsberatungshotline eines großen Verbandes mit und ist unter anderem auch Mitautor des im Beck Verlag erscheinenden Kommentars von Logeschutz zum Wohnungseigentumsgesetz. Herzlich willkommen, Herr Bartholomä. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, Herr Sossner. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ein Thema, lieber Herr Bartholomä, aus unserer Verwaltersprechstunde hatte uns dort ja ein wenig verfolgt und die Teilnehmer anscheinend besonders beschäftigt und auch im Nachgang jetzt noch zu 1, 2 Nachfragen geführt. Und steigen wir deshalb doch direkt mit dem Thema ein. Es handelt sich um das Thema der Niederlegung der Verwaltung und unter anderem auch Ihres Hinweises einer möglichen Notgeschäftsführung durch einen Eigentümer, nachdem die Niederlegung erfolgt. Und eine der Fragen, die uns noch erreichte während des Events, war ganz generell, Herr Bartholomä, also ohne vorangegangene Amtsniederlegung der Verwaltung, kann der Eigentümer eine Notgeschäftsführung bei einer leichten Undichtigkeit beispielsweise eines Dachflächenfensters geltend machen, ohne zuvor den Verwalter zu informieren?
Nein. Das ist ganz einfach zu beantworten. Das Notgeschäftsführungsrecht hat einen besonderen Rang. Grundsätzlich ist ja der Verwalter oder die Gemeinschaft verpflichtet, die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen vorzunehmen. Das wird durch den Verwalter vorbereitet und ausgeführt. Und diesen Zuständigkeitsprozess oder diesen Zuständigkeitsbereich darf der Eigentümer nicht einfach durchbrechen oder übernehmen. Und das Notgeschäftsführungsrecht gilt eigentlich gerade nur in den Fällen, in denen eben der Gemeinschaft durch einen Mangel oder einen Schaden eine Schadensvertiefung droht, also eine schnelle Handlung geboten ist. Und der Eigentümer muss als erstes den Verwalter informieren, damit er tätig werden kann. Denn auch der Verwalter hat ein Notgeschäftsführungsrecht, das ihn ohne Beschluss ermächtigt, dringende Maßnahmen zur Abwendung von Schäden oder zur Vertiefung von Schäden eben auch ohne Beschluss einfach durchführen zu können. Das Notgeschäftsführungsrecht des Eigentümers greift eigentlich erst dann, wenn er den Verwalter zuvor nicht erreichen kann. Und deshalb, um diese Frage hier zu beantworten, nein, der Eigentümer darf nicht einfach so kleine Undichtigkeiten beheben lassen, ohne den Verwalter vorher zu informieren, sondern seine eigentliche Aufgabe ist es, den Verwalter zu informieren. Und nur wenn der nicht erreichbar ist, dann könnte er es. Und das dürfte bei einer leichten Undichtigkeit nicht der Fall sein. Selbst wenn es am Wochenende auftritt, dann muss man eben bis montags warten, bis man den Verwalter erreicht. Also die Hürde ist da recht hoch. Ich wäre als Eigentümer auch sehr vorsichtig, mich auf die Notgeschäftsführung zu berufen. Ich glaube auch, das sind dann tatsächlich Fälle, in denen das greift, in denen ein Eigentümer gar keine andere Handlungsmöglichkeit mehr sah und tatsächlich dann tätig wurde. Das müssen schon dramatische Fälle sein. Aber diese leichte Undichtigkeit ist es sicher nicht. Und die erste Pflicht, die der Eigentümer immer hat, ist Verwalter informieren, damit er sich kümmert und nicht er selber.
Ich denke, der Schwerpunkt hier an der Stelle liegt tatsächlich auf der Begrifflichkeit Not, egal ob für den Eigentümer oder für den Verwalter. Dies ist eine Ausnahmesituation, halt eine Notgeschäftsführung. Ja, ich denke, eine weitere Frage zu dem Thema rund um das Thema Niederlegung der Verwaltung, die uns erreichte, hat eher klarstellenden Charakter. Die Frage unseres Teilnehmers lautet, bei erteilten Lastschriften für Versorger etc. dürfen diese trotz Niederlegung weiter abgebucht werden? Oder fragt unser Teilnehmer?
Natürlich. Also die Lastschriftermächtigung ist einmal erteilt im Namen der Eigentümergemeinschaft. wenn der Verwalter niederlegt, ist ja die Gemeinschaft zwar nur führungslos, aber sie kann in dem Moment ja sogar dankbar sein, dass eine Lastschriftermächtigung erteilt worden ist. Weil wenn der Versorger seine regelmäßigen Zahlungen nicht erhält, würde er irgendwann die Belieferung einstellen. Und das wäre für die verwalterlose WEG sehr problematisch, denn sie hat ja auch niemanden, der das Schiff übernehmen kann und mit dem Versorger in die notwendigen Kommunikation treten könnte oder auch die Bank anweisen könnte, entsprechende Zahlungen zu leisten. Die Lastschriften laufen weiter. Genauso wie die Wohngeldeinzüge weiterlaufen und der Verwalter ist jetzt nicht verpflichtet, vor Niederlegung des Amtes all diese Lastschriftermächtigungen zu entziehen oder entsprechende Daueraufträge, die vielleicht im Rahmen dieser laufenden Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft erteilt worden sind, zu widerrufen oder aufzuheben. Der einzige Dauerauftrag, den er vielleicht vorher noch aus Eigeninteresse aufheben sollte, wäre, wenn er sich das Verwalterhonorar, das monatliche, durch Lastschrift überweisen lässt, Dauerauftrag überweisen lässt. Das sollte er vorher einstellen, denn das stößt dann doch etwas bedenklich auf, wenn dieser Dauerauftrag weiterläuft, obwohl er das Amt niederlegt.
Ja, vielen Dank. Ich denke, da sind wir wieder bei dem Eindruck, das hatten wir auch in unserem Live-Event, der möglicherweise dann bei einer Richterin oder einem Richter hervorgerufen wird. Ja, da sollte man sicherlich dann widersprechen. Ein ganz anderes Thema, lieber Herr Bartholomä, liebe Damen und Herren, was uns erreicht oder angesprochen wurde in Form einer Frage. Ich glaube aber relativ klar durch den Gesetzgeber gelöst ist das Thema der Balkonkraftwerke. Und dort fragt uns eine Teilnehmerin, ist die Zustimmung der WEG zur Anbringung immer noch erforderlich?
Kurz geantwortet, ja. Das war sie vorher schon immer. Das ist eine bauliche Veränderung. Im Thema stand ja diese Änderung des Wohnungseigentumsrechts, dass die Installation von Balkonkraftwerken zu den privilegierten Maßnahmen erhoben werden sollen. Das würde aber auch die Zustimmung der WEG nicht entfallen lassen, denn auch bei privilegierten Maßnahmen muss die Gemeinschaft immer noch die Maßnahme genehmigen, und zwar das Wie. Ja, und diese Gesetzesänderung, dass Balkonkraftwerke zu den privilegierten Maßnahmen erhoben werden, die ursprünglich war sie gedacht, dass sie zum Januar 2024 in Kraft treten soll, die ist dann aber am Ende gar nicht verabschiedet worden. Das liegt auch in der Schwebe und momentan hört man auch nichts mehr davon. Das heißt, das Gesetz hat sich nicht geändert an dem Thema oder an dem Punkt. Und man braucht ganz normal, wie für jede andere bauliche Veränderung auch, hier eine Zustimmung der Gemeinschaft, ein Gestattungsbeschluss.
Sehr schön, ganz herzlichen Dank. Ja, ich denke, ein sehr spezieller Fall, der von einem unserer Teilnehmer uns zugeleitet wurde, als Frage adressiert wird an Sie, lieber Herr Bartholomä, betrifft die Situation, dass in einer Tiefgarage ein PKW, ein Privatfahrzeug, eines der Eigentümer oder der Nutzer einer Wohneinheit aufgebrochen wird. Und die Frage des Teilnehmers lautet, muss der Verwalter selbst auch Strafanzeige für die WEG stellen? Ich nehme an, darf ich ergänzen, das kommt vielleicht so ein bisschen auch aus dem Versicherungsbereich, weil es halt ein Eigentumsdelikt ist und sonst die Versicherung des PKW nicht mitspielt. Aber die Frage, wie gesagt, an uns, an Sie, lieber Bartholomä, muss der Verwalter für die WEG auch Strafanzeige stellen?
Naja, versicherungsrechtlich lasse ich das, die Beurteilung überlasse ich dann lieber Ihnen. Aber grundsätzlich erstmal nein. Es ist ja ein Privatfahrzeug. Wenn jemand hier eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen möchte, dann ist es der Eigentümer des Fahrzeugs, nicht die WEG. Die WEG könnte in diesem Zusammenhang ja höchstens Strafanzeige erstellen, wenn mit dem Einbruch in die Tiefgarage auch eben, sage ich mal, Gemeinschaftseigentum, die Tür oder was auch immer beschädigt worden ist. Wenn also derjenige nicht irgendwie sonst in die Tiefgarage gekommen ist, sondern mit Gewalteinwendung. Dann wäre die Frage, ob die WEG eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung am Gemeinschaftseigentum stellen möchte, Garagentor, was auch immer. Ob er das dann muss, ist eine andere Frage. Ich meine, nein, es ist keine Tätigkeit der allgemeinen Verwaltung oder der laufenden Verwaltung. Es passiert zwar immer wieder, dass die WEG dann beschließt, der Verwalter soll das machen. Meines Erachtens ist das aber eine Zusatzleistung, für die er sich sogar ein Sonderhonorar vereinbaren lassen könnte. In der Praxis lösen wir diese Fälle meist dahin, dass dann im Zweifel einfach ein Eigentümer die Strafanzeige stellen soll, bei der Polizei, wer auch immer. Nur, wir haben jetzt natürlich das Zuständigkeitsproblem. Der Verwalter ist jetzt offiziell Organ der Gemeinschaft, und wenn die Gemeinschaft nun betroffen ist, wäre die Frage, ob sie dann nicht alleinige Antragsberechtigte ist, wobei das Gemeinschaftseigentum ja allen gehört und nicht nur der Gemeinschaft. Eigentlich müsste der einzelne Eigentümer auch anzeigeberechtigt werden.
Sehr schön, ganz herzlichen Dank. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde von unseren Teilnehmern, ist eine Nachfrage nochmal zu der Ausführung, nämlich der Regelung. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, wir sprachen über eine BGH-Entscheidung, inwieweit bestimmte Regelungen oder Deklarationen der Teilungserklärung, wo bestimmte Dinge zu Sondereigentum erklärt wurden, Kraftteilungserklärung, was aber nicht nach altem Recht, dem alten BEG entsprach und nunmehr nach neuem Recht aber möglich ist, aber keine rückgreifende Wirkung entfaltet. Und so fragt einer unserer Teilnehmer unseres Live-Events, in einer Teilungserklärung ist dort bei einem Verwaltungsobjekt die Ausführung beschrieben, Einrichtungen, Anlagen und Gebäudeteile, die nach der Beschaffenheit oder den Zweck des Bauwerks oder gemäß dieser Teilungserklärung zum ausschließlichen Gebrauch durch einen Wohnungseigentümer bestimmt sind, sind von ihm auf seine Kosten instand zu halten und instand zu setzen. Also eine ganz klare Regelung zur Kostentragung. Diese Klausel führte jetzt zu viel Diskussionen. Würden Sie denken, so lautet die Frage, Herr Bartholomä, dass Fenster hiervon auch erfasst sind?
Das ist eine gute Frage und letztendlich eine Auslegungsfrage, die so oder so beantwortet werden kann. Diese Regelung stellt ja am Ende auf den ausschließlichen Gebrauch oder auf den Zweck ab. Jetzt sind Außenfenster, ist immer die Frage, gebraucht die der Eigentümer alleine oder dienen sie ausschließlich dem Zweck des Eigentümers? Jetzt kann man sagen, ja und nein. Man kann nämlich auch sagen, Fenster sind Teile der Fassade und dienen damit dem Abschluss der Gebäudehülle und damit allen. Man sagt ja auch nicht, das Dach gehört nur den Dachgeschosseigentümern oder dient denen, sondern letztendlich allen. Wenn man das darauf abstellt, wäre, sage ich mal, das Fenster nicht von dieser Regelung erfasst. Jetzt kommt hier noch die Besonderheit hinzu, dass eben Beispiele aufgezählt sind, die nicht abschließend sind, aber eben völlig andere, Bauteile betreffen, und zwar Balkone und Terrassen. Es sind eben jetzt nicht unbedingt die in der Fassade liegenden Fenster, sondern eigentlich Flächen, die tatsächlich begehbar sind oder richtig genutzt werden. Weil die Frage ist, nutzt ein Eigentümer oder gebraucht ein Eigentümer das Fenster nur, weil er es öffnen kann? Ja, dem Grunde nach ist es ein Abschluss der Gebäudehülle. Aber abschließend kann ich es nicht beantworten. Also in der Praxis kommt diese Frage auch immer wieder auf. In der Tat neige ich dazu, immer wieder zu sagen, das Fenster wird in dem Sinne nicht, dient nicht vor allem dem Zweck des Eigentümers oder dient ihm nicht. Gebrauch ist eine abgeschwächtere Form, ja, vielleicht kann das gebrauchen, aber in erster Linie dienen sie erstmal dem Abschluss der Gebäudehülle und sie müssen nun mal da sein, weil sie brauchen eine Belichtung von Wohnungen, ohne dürfen sie die gar nicht zur Wohnung bauen etc. Und wenn hier enumerativ oder nicht enumerativ, sondern beispielhaft Balkone und Terrassen aufgezählt sind, weiß ich nicht, ob man tatsächlich Fenster hier zu diesen Bauteilen zählen sollte, die unter diese Regelung fallen. Aber nochmal, das ist nur eine Auslegungsfrage. Am besten ist es für die Gemeinschaft an der Stelle, sie macht es irgendwie, entweder so oder so, und riskiert dann die Anfechtung. Und das Schöne ist eben, dass am Ende das Gericht diese Auslegung vornehmen muss und das örtlich zuständige Gericht für die Eigentümergemeinschaft wird am Ende eine rechtskräftige Entscheidung treffen, im Zweifel nach der zweiten Instanz. Und diese Entscheidung ist für die Eigentümer bindend, solange nicht, ich sag mal, eine höhergerichtliche Rechtsprechung, letztendlich des BGH, gefällt wird, die sagen würde, diese Regelung ist anders auszulegen. Aber solange ein Urteil rechtskräftig gesagt hat, die Teilungserklärung müsst ihr so auslegen, hat die Gemeinschaft und der Verwalter ein Schriftstück, das Urteil in der Hand, das eine ganz klare Handlungsanweisung gibt. Und dann sind sie natürlich in gewisser Weise sicher für eine gewisse Zeit. Aber was jetzt genau mit dieser Auslegung gemeint ist, kann man abschließend in der Tat nicht beantworten, bis sich da mal im Zweifel höchstrichterlich der BGH.
Ich denke, an der Stelle, Herr Bartholomä, schließt sich auch der Kreis. Ich erinnere mich an eine Empfehlung in unserem Live-Event, wo Sie sagten, im Zweifelsfall ist es dann der Bedenkenhinweis in der Beschlussfassung seitens des Verwalters, welcher dann vor einem möglichen Anspruch einer Haftung der Verwaltung schützt. Und den Rest müssen die Eigentümer entscheiden und am Ende die Gerichte für Recht oder Unrecht erachten. So habe ich Sie verstanden. Prima. Ja, ein weiterer Punkt auch, den wir hatten in unserer Veranstaltung, meine Damen und Herren, war ein Thema, wo Herr Bartholomä und meine Wenigkeit sagten, wir könnten wahrscheinlich eine Ganztagesveranstaltung daraus machen. Das betrifft das Thema Brandschutz. Und die Nachfrage einer Teilnehmerin zu dem Thema Brandschutz und unserer ersten Hinweise in unserem Live-Event war die Frage jetzt, ob jetzt in jedem Objekt alle Baugenehmigungen zu prüfen seien, um möglichen Versicherungsschutz nicht zu verlieren. Ja, ich darf an der Stelle von meiner Seite sagen, von Seiten der Rolle als Versicherungsexperte, in der Tat, Sie stehen in weiten Bereichen als Verwaltung hier in einem Obligo, denn es, wenn es eine vertragliche Obliegenheit ist, dass gesetzliche Auflagen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind, dann würde das auch bedeuten, dass man sich natürlich insbesondere dann, wenn es Grund zu Zweifel gibt, davon zu überzeugen müsste, wie sind die Genehmigungen erfolgt seinerzeit für bestimmte Brandschutzeinrichtungen. Das sind in erster Linie oftmals die Brandschutztüren, können aber auch, meine Damen und Herren, Nutzungen beispielsweise sein. Es gibt immer wieder, und der ein oder andere kennt es vielleicht auch, die Situation eines widerrechtlich ausgebauten, genutzten Dachgeschosses, wo in einer Baugenehmigung das Dachgeschoss nur als Trockenspeicher oder ähnlich tituliert ist und dort eine wohnliche Nutzung erfolgt, manchmal gar nicht zu erkennen, weil ein fachgerechter Ausbau vor vielen Jahren schon erfolgt war. Aber das ist, meine Damen und Herren, im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle brandgefährlich. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, wohnungseigentumsrechtlich, lieber Herr Bartholomä, aber ich glaube, hier ist Handlungsbedarf, oder?
Ja, also dazu hatte ich ja eben schon in der Sprechstunde gesagt, ich glaube nicht, dass Sie jetzt als Verwalter losziehen müssen, bei jeder Gemeinschaft jetzt die Baugenehmigung und die Auflagen prüfen müssen und schauen müssen, sind die alle erfüllt. Das Problem ist, eigentlich brauchen Sie einen Anlass für so eine Prüfung. Denn im Regelfall existiert das Objekt schon seit längerem. Es ist bislang noch niemandem aufgefallen und Sie dürfen schon, wenn Sie eine Verwaltung einer Eigentümergemeinschaft, einer Bestands-WEG übernehmen, davon ausgehen, dass die notwendigen Auflagen der Baugenehmigung bei diesem Objekt auch erfüllt sind, vor allem wenn es viele Jahre alt ist. Also, dass ich da irgendwie seit Jahren, dass das niemandem aufgefallen ist, davon müssen Sie nicht ausgehen. Das Wichtige ist eben, offenbare Dinge oder erkennbare Dinge, denen müssen Sie nachgehen. Ja, und wenn Sie mit einer gewissen Erfahrung durch das Gebäude gehen und sagen, hier stimmt was nicht, dann haben Sie einen Anhaltspunkt, das zu überprüfen und dem nachzugehen. Und wenn Sie in der WEG, wenn Sie sonst keinen Anhaltspunkt haben und Sie haben aber beispielsweise eine Instandsetzungsmaßnahme, ein Unternehmen beauftragt und das stellt Dinge fest oder weist Sie auf etwas hin, dann haben Sie einen Bedarf, dem weiter nachzugehen. Sie müssen jetzt aber meines Erachtens nicht von sich aus völlig anlasslos die Objekte anhand der Baugenehmigung und dortigen Auflagen auf Einhaltung aller Auflagen prüfen. Ja, denn da aufgrund des Bestehens und der Wege können Sie davon ausgehen, das ist erfüllt oder es wäre schon jemand, wenn irgendwas offenbar erkennbar wäre, wäre es schon aufgefallen. Sie erkennen das vielleicht auch aus den Protokollen und wenn da Dinge diskutiert worden sind und wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich gar keinen Bedarf dazu.
Sehr gut, also immer den Anlass sehen, immer dann tätig werden, wenn es Grund zur Sorge gibt, sprich wenn man Hinweise erhält seitens der Eigentümer, wenn möglicherweise dort Anmerkungen, Hinweise an Sie erfolgen, dann besteht einfach Handlungsbedarf an der Stelle. Ja, ein weiteres Thema. Wir sind eigentlich mittlerweile schon auf dem Weg in Richtung Sommer, meine Damen und Herren. Aber trotzdem hat uns noch eine Frage erreicht zum Thema Winterdienst. Und zwar wurde die Frage adressiert an Herrn Bartholomä. Der Verwalter holt ein Angebot über den Winterdienst ein und die Gemeinschaft lehnt dieses ab und auch die Beauftragung durch Dritte im Allgemeinen. Und die Frage lautet nun, was kann bzw. muss der Verwalter tun, um sich im Falle eines Schadens, sei es ein Personenschaden oder auch ein Sachschaden, nicht haftbar zu machen? Was können wir unserem Teilnehmer raten, Herr Bartholomä?
Ja, und das ist immer das Problem. Ja, das Thema Winterdienst. Wenn die Eigentümer selber den Winterdienst durchführen wollen und man ja vertraut, dann kann man das auch machen. Das Hauptproblem ist, es soll ein Winterdienst beauftragt werden, die Gemeinschaft lehnt das ab und ich nehme jetzt strikt mal den Fall weiter und die Eigentümer sagen auch, wir machen das auch nicht selber, wir brauchen das gar nicht, wir gehen da volles Risiko. Das darf nicht sein. Das ist ein Haftungsrisiko. Da muss der Verwalter darauf hinweisen. Im Zweifel auch, wichtig, wenn es eben noch nicht durch eine Versammlung abgelehnt wurde, Angebote einholen, Versammlung einberufen, Beschluss fassen lassen, darauf hinweisen, dass eine Ablehnung eigentlich nicht sein darf und kann. Wenn das aber trotzdem so ist, stelle ich mir erstmal die Frage, welches Haftungsrisiko besteht jetzt für den Verwalter? Ja, und dem Grunde nach ist das ja eine Haftung auch des Gebäudeeigentümers. Das trifft erstmal die WEG und die Gebäudeeigentümer. Meines Erachtens ist da kein unmittelbarer Anspruch gegen den Verwalter, wobei da eine Organhaftung unter anderem bestehen kann. Wenn man sagt, verkehrssicherungspflichtig ist die WEG, ja, da ist ein Risiko. Auch da kann ich nur sagen, hinweisen bei der Beschlussfassung, wenn die Eigentümer das ablehnen, dass die Ablehnung nicht ordnungsmäßiger Verwaltung entstehen, dass Haftungsrisiken bestehen. Die Frage ist, kann sich der Verwalter durch Beschluss von einer Haftung freizeichnen lassen? Könnte man überlegen. Das Problem ist nur, das wäre eine Freizeichnung nur im Innenverhältnis, nicht im Außenverhältnis. Da kommen sie dann quasi nicht raus. Die andere Frage ist, ob er einfach bei Frost und wenn es notwendig ist, dann im Einzelfall den Winterdienst beauftragt. Ich sag mal, Maßnahmen untergeordneter Bedeutung oder die keinen Aufschub bringen, darf der Verwalter ja nach 27 WEG auch ohne Beschlussfassung beauftragen. Da könnte man ja überlegen, ob man dann in diesen Fällen, also ich sag jetzt mal in unseren Regionen hier, ist es jetzt nicht sehr häufig, dass der Winterdienst zwingend zum Tragen kommen muss. Dann könnte man ja überlegen, auf einen Einzelfall abzustellen und zu sagen, gut, an den wenigen Tagen Frost im Jahr mache ich das einfach. Ich zahle es vom Konto und gehe das Risiko ein, dass die Eigentümer nachher sagen, ich hätte das nicht tun dürfen. Es ist aber natürlich ein Problem, wenn sie vorher ablehnen, diesen Winterdienst zu beauftragen und sagen, wir wollen das Geld nicht bezahlen. Ich möchte es immer so sagen, wenn Sie ein Haftungsrisiko fürchten und die Eigentümer völlig unbelehrbar sind, da muss man sich einfach auch als Verwalter mal die Frage stellen, hängt natürlich auch von der Größe des Objekts ab, aber muss man sich als Verwalter die Frage stellen, ob man dann diese Verwaltung noch fortsetzen will. Man kann auch das natürlich ins Abhängigkeitsverhältnis stellen und sagen, entweder ihr macht jetzt das, was ordnungsmäßige Verwaltung ist, aber ich gehe kein Haftungsrisiko für euch ein. Ich halte meinen Rücken, weil ich vielleicht mithafte, nicht für euch hin. Das heißt, wenn ihr das nicht macht, dann werde ich mein Amt niederlegen und ihr sucht euch einen neuen Verwalter. Ist auch mal eine Überlegung, die man gehen könnte. Ja.
Vielleicht ist auch an der Stelle so ein wenig entscheidungsförderlich in Richtung der Eigentümer den Hinweis zu geben, wenn die Eigentümer tatsächlich einen Beschluss fassen, es nicht zu tun, dann redet man ja von vorsätzlichem Handeln. Man versetzt vorsätzlich die allgemein geltende Verkehrssicherungspflicht. Und meine Damen und Herren, an der Stelle Vorsatz, das wissen wir alle, ist dann auch nicht mehr von einer Versicherung umfasst. Das heißt, an der Stelle ist vielleicht die Versagung des Versicherungsschutzes, die drohende Versagung im Schadensfalle des Versicherungsschutzes, dann nochmal so ein bisschen ein Hinweis, was die Eigentümer dann doch drüber nachdenken lässt, einen solchen Winterdienst zu beauftragen oder ihn eben selbst im Notfalle, ich darf es so einschränkend sagen, wie der Bartholomew schon sagte, dann vorzunehmen, selbst zu organisieren. Ja, kommen wir, meine Damen und Herren, vielleicht zu unserer letzten Frage, die uns im Nachgang noch zugegangen ist. Und zwar haben wir die Ausgangssituation, so schreibt unser Teilnehmer, Ihr Kollege, eine Gemeinschaft wünscht bei einer Jahresabrechnung, die der neue Verwalter nach Verwalterwechsel erstellt, ausdrücklich falsche und noch nicht beschlossene Kostenverteilerschlüsse, die die Vorverwaltung seinerzeit falsch angewendet hat. Den Kostenverteilerschlüssel zu einzelnen Positionen. Der Verwalter weist nun unser Teilnehmer, Ihr Kollege, meine Damen und Herren, ausdrücklich darauf hin, dass diese falsch sind und eine Anfechtung begründen, die mit Kosten für Anwälte und das Gericht verbunden sind. Dennoch soll er den Beschluss bei mehr Ja- als Nein-Stimmen positiv verkünden? Fragezeichen. Soll er verkünden, lieber Herr Bartholomew?
Auf jeden Fall, denn der Verwalter ist kein vorgeschalteter Richter. Auch wenn er die Entscheidung der Eigentümer für völlig falsch hält, ist es nicht seine Aufgabe, eine Mehrheitsentscheidung, ich sag mal, wie ein Richter quasi nicht zustande zu kommen oder zu verhindern, indem er sie erst gar nicht verkündet. Sondern ein Mehrheitsbeschluss ist ein Mehrheitsbeschluss und der ist dann zu verkünden. Sonst setzt er sich dem Risiko aus, dass eine Beschlussfeststellungsklage erhoben wird, weil die Eigentümer sagen, wir hatten eine Mehrheit, aber der Verwalter hat pflichtwidrig nicht verkündet. Und dieses Verfahren hätte er vorsätzlich verursacht und würde dann für dieses Beschlussfeststellungsverfahren das Risiko tragen, die Anfechter, also die Gebühren, die Verfahrenskosten tragen zu müssen, nachher im Wege des Schadensersatz. Sprich, er darf sich da nicht zum Richter aufschwingen. Eine Mehrheitsentscheidung muss verkündet werden. Wichtig ist nur, und das ist in diesem Sachverhalt ja schon gegeben, Er muss die Eigentümer bei Bedenken hinweisen, dass ihre Entscheidung falsch ist. Das macht er. Aber die Eigentümer sind letztendlich ihres eigenen Glückes Schmied. Das heißt, sie müssen eigenverantwortlich entscheiden, auf Grundlage der Informationen, die ihnen der Verwalter erteilt hat. Und wenn der Verwalter dann eben auch die Information erteilt hat, das, was er macht, ist falsch und birgt das Gefahr einer Anfechtung und von Verfahrenskosten, ist er seinen notwendigen Hinweispflichten nachgekommen. Und alles andere ist dann das Schicksal der Eigentümer, die mehrheitlich so entscheiden.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Bartholomä. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der im Rahmen unserer letzten Verwaltersprechstunde adressierten Fragen angelangt. Ich hoffe, dass wir und natürlich allen voran unser heutiger Experte, Herr Bartholomä, Ihnen alle Ihre Fragen beantworten konnte und wir Ihnen eine praktische Hilfe in Ihrem Tagesgeschäft bieten können. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Bartholomä, für Ihre Zeit und Ihre kompetenten Ausführungen bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Bei Ihnen, meine Damen und Herren, als Zuhörerinnen und Zuhörer unseres heutigen Podcasts möchte ich mich für Ihr Interesse natürlich bedanken und würde mich freuen, Sie bei unserer nächsten Live-Atikon-Verwaltersprechstunde begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Lust auf weitere Podcasts haben außerhalb unserer Verwaltersprechstunde, dann stöbern Sie vielleicht einfach mal bei Immowissen à la Evia. Ich bin sehr sicher, dass Sie dort fündig werden. Unsere nächste Verwaltersprechstunde wird stattfinden am Mittwoch, den 19. Juni. Und ich freue mich bereits heute darauf, einen Kollegen von Herrn Bartholomä, Herrn Eichhorn, als unseren Referenten begrüßen zu dürfen. Bis dahin nochmal meinen herzlichen Dank an unseren heutigen Experten, Herrn Bartholomä. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir alles Gute, eine gute Zeit und bis bald.